Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Dienstag, der 2. September. Die kleine Sommerpause ist vorbei und ich bin wieder am Start. Wir sprechen über die Basketball-EM, die US Open, die anstehende Leichtathletik-WM. Vorher schauen wir aber nochmal ganz kurz zurück in den Mai, denn da habe ich schon einmal mit meinem heutigen Gast gesprochen. Und wir hatten ein paar Thesen in den Raum geworfen. Da möchte ich zuerst einmal checken, wie weit unser heutiger Experte und natürlich auch ich da daneben lagen. Und freue mich, dass er wieder im Update ist. Herzlich willkommen, Matthias Killing.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dein Gast sein darf. Freue mich sehr auf dieses Update. Ich weiß nicht mehr, welche Thesen ich aufgestellt habe. Ich bin sehr gespannt.
Ja, damit fangen wir doch da direkt mal an. Fußball-EM der Frauen. Was hast du gedacht? Wie weit geht's für das deutsche Team? Was hast du im Mai gesagt?
Ja, Titel, oder?
Ja, du hast gesagt, der ganz große Wurf könnte passieren. Es war am Ende das Halbfinale. Ich finde dafür, dass diese Mannschaft im Umbruch im Moment sich befindet, kann man da einen Strich drunter ziehen und sagen, war doch ein gutes Turnier.
Ja, war ein sehr gutes Turnier. Und vor allem habe ich mich sehr gefreut für Christian Rück, den neuen Bundestrainer. Die Mannschaft hat ein richtiges Feuer entfacht. Das hat viel Spaß gemacht. War natürlich gleich zu Beginn mit Julia Gwin ein Wahnsinnsverlust zu fassen. Yeah. Überhaupt keine Frage. Aber wenn ich an Ann-Kathrin Berger und ihre Paraden denke, wenn ich da wie ganz Deutschland darüber gesprochen hat, das hat Bock gemacht, das hat Spaß gemacht. Und es ist einfach schön zu sehen, wie der Frauenfußball angenommen wird, wie die Menschen das feiern, wie die Fußballfans das feiern. Und ich glaube, das weiß jeder, der den Sport beobachtet, in den Mannschaftssportarten. Ein Halbfinale ist natürlich ein riesengroßer Erfolg. Die Welt schläft nicht. Und insofern finde ich auch, bin ich bei dir, machen wir einen Haken dran. Der große Wurf kann klappen, habe ich gesagt. Okay, es hat nicht ganz geklappt, aber er wird noch klappen mit diesem Bundestrainer, da bin ich mir sicher.
Dann die zweite Veranstaltung, über die wir gesprochen haben, war die Schwimm-WM. Das stand quasi davor unter dem Zeichen von Lukas Mertens, der vorher Weltrekord geschwommen ist. Aber überrascht, wir kennen ihn in seiner Topform und er hat einfach bewiesen, dass er wieder zurück ist. Florian Wellbrock meldet sich aber mal sowas von standesgemäß zurück, gewinnt in jedem seiner Rennen, in denen er angetreten ist, eine Goldmedaille. Das war, also da saßen wir auch hier im Zuhause und haben gedacht, meine Herren, er ist wieder zurück.
Ja, bei Florian natürlich, klar, überhaupt keine Frage. Bei Lukas genau das Gleiche. Und das Schöne ist ja, ich komme noch aus einer Zeit, da war bei Schwimmweltmeisterschaften oder Olympischen Spiele immer ein großer Erfolg programmiert, nämlich in den 90er Jahren. Und dann kommen wir ja über zwei Jahrzehnte wirklich durch eine große, große Durststrecke. Florian ist da eine Ausnahme, auch zuletzt in den vergangenen Jahren gewesen. Aber spätestens jetzt auch mit Lukas, das ist natürlich fantastisch. Das ist nicht nur bei den Olympischen Spielen großartig gewesen, sondern eben auch jetzt. Und damit hat Lukas vor allem auch für mich gezeigt, was Florian schon länger gezeigt hat. Er ist keine Eintagsfliege, sondern er weiß, was es bedeutet, in entscheidenden Momenten da zu sein. Man hat ja immer so ein bisschen, wenn einer bei Olympia eine Medaille gewinnt, okay, kann er das dann bestätigen? Das nächste große Event ist ja dann immer das Schwerste, weil der Druck auf einmal auch ein anderer ist, dem hat er standgehalten. Also ganz fantastisch. Ich weiß, aus was für einer bodenständigen Familie er kommt. Das ist bei Flo ähnlich. Zwei ganz, ganz tolle Erfolge für den deutschen Sport.
Das ist Material, aus dem Champions, wahre Champions, dann am Ende gemacht sind, nach Rückschlägen, so wieder zurückzukommen, wie es vorher war. Was war denn dein bisheriges Highlight in diesem Sportsommer?
Gab's, das ist eine gute Frage.
Weil ich finde, es gibt nicht so dieses eine Highlight. Es gibt nicht so diesen einen Moment, wo man sagt, ja klar, der. Sondern es sind.
Was mich begeistert hat, weil ich auch selber ein bisschen dran beteiligt war als Berichterstatter, war die U21. Ja. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich war beim Finale in Bratislava mit dabei, was natürlich dann wirklich sehr, sehr bitter auch verloren wurde. Aber diese Mannschaft hat Spaß gemacht. Das hat mir Freude gemacht zu sehen, wie die Truppe funktioniert, wie die Truppe mit Toni Di Salvo da Gas gegeben hat, wie das ganze Land dahinter stand, Millionen Einschaltquoten. Das hat mir ganz viel Bock gemacht, das ist das eine. Und ich habe heavy geused in Wimbledon. Das habe ich mir auch wirklich reingezogen bis unters Dach. Das hat auch Spaß gemacht, wenn auch aus deutscher Sicht natürlich nicht so wahnsinnig Erfolg im Herren mit Laura Siegemund.
Schöne Geschichte gewesen, ja.
Die gute Geschichte. Das hat auch Bock gemacht. Und was ich auch toll fand, vielleicht ein bisschen überraschend, aber waren die World University Games. Ja. Fand ich fantastisch. Also das ist ja über die Landesgrenzen NRWs gar nicht so bekannt gewesen, aber in Nordrhein-Westfalen wirklich groß gefeiert worden. Ich durfte selbst die Eröffnungsfeier moderieren
Und dann auch danach viele Wettkämpfe mehr angeschaut und war wuppig dabei und habe das sehr gesiebt. Und das hatte so ein Little Olympia, ja, und ein kleines Olympia-Feeling in NRW, ob das jetzt in Bochum war, ob das in Hagen, meiner Heimatstadt, beim Basketball war, ob das in Essen beim Tennis war. Das war schon cool und das fand ich toll. Das war auch eins der Highlights an diesem Sommer für mich.
Sehr schön, sehr schön. Wir kommen zu einem Highlight, was aktuell läuft, und zwar der Basketball-EM. Du bist mit dem Basketball sehr verbündet. Wir holen mal die Leute ab, die vielleicht aktuell nicht so aktuell in der Thematik drin sind. Wie ist denn überhaupt, wie die deutsche Mannschaft denn reingekommen ist ins Turnier? Und falls jemand nicht weiß, wie man Dominanz schreibt, sollte er mal bei den Basketballern nachfragen, finde ich. Vier Spiele, vier deutliche Siege, ohne viele Wackler. Jetzt steht das letzte entscheidende Gruppenspiel gegen Finnland um den Gruppensieg an. Ist recht wichtig, um dann eben einem der Großen aus der Überkreuzgruppe aus dem Weg zu gehen. Und wir haben auch im Frühjahr schon mal kurz darüber gesprochen, was es braucht, damit auch da vielleicht ein Highlight entstehen kann für diesen Sportsommer. Und da hast du gesagt, naja, wir müssen erstmal eine gute Vorrunde spielen. Ich würde sagen, da können wir jetzt nach dem Finnland-Spiel, wenn das einigermaßen gut läuft, einen Haken dran machen. Eine Sache, die du aber gesagt hast, wir müssen dem Trainer Zeit geben. So, jetzt haben wir natürlich eine Trainersituation in dieser Mannschaft, die speziell ist.
Ja, muss man vielleicht kurz erklären.
Genau.
Mit Alex Ombo haben wir einen neuen deutschen Bundestrainer, der ja nach dieser super erfolgreichen Ära von Gordon Herbert das Amt übernommen hat, jetzt ein knappes Jahr Zeit hatte, die Mannschaft vorzubereiten auf diese Europameisterschaft. Und Alex Ombo hat sich ganz kurz vor dem Turnier krank gemeldet, hat man weiß nicht genau was, aber eine Bauchproblematik, ein Abdomen im Bauch. Ich habe das mal nachgelesen. Abdomen ist eigentlich der Bauch. Also das könnten verschiedene Sachen sein, die da bei ihm so tatsächlich, also eine Entzündung im Bauch, Gallensteine zum Beispiel oder irgendeine Darmgeschichte oder, das wissen wir nicht genau. Aber Fakt ist, er musste ins Krankenhaus. So, und ist aber mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Und sein Co-Trainer, Ibrahim Magic, wie er mittlerweile genannt wird, hat also die Mannschaft übernommen. Und der Co. hat es geschafft, diese Mannschaft auf dieses Turnier dann oder in dieses Turnier hineinzubringen. Fantastisch. Es macht so viel Spaß, diese deutsche Mannschaft zu schauen. Klare Siege, dominante Siege, zuletzt gegen Großbritannien. Ich glaube, den höchsten Sieg seit 56 Jahren Eurobasket. Mit 63 Punkten, meine ich, waren es Differenz. Also unfassbar, was sie da gezeigt haben gegen die Briten. Ich erinnere mich noch an 2000, oh, wann war das? 11, 12, 13, als sie damals gegen die Briten verloren haben. Also so weit über 10 Jahre auf jeden Fall her. Und da war Schluss damals. Und diese 10 Jahre Basketballentwicklung, die wir da mittlerweile in Deutschland genommen haben, im Vergleich zu Großbritannien zeigt, wie gut da auch im Nachwuchs gearbeitet worden ist, auf Seiten des Deutschen Basketballbundes, auf Seiten der Vereine. Das ist das eine. Und Alex Mumbo hat es geschafft, eine andere Mentalität in diese Mannschaft zu bringen. Die Mannschaft spielt sehr viel offensiver. Das der nicht gut mit jedem Spiel über 100 Punkte. Also gegen die Montenegriner, gegen die Schweden, gegen Litauen, eigentlich der vermeintlich stärkste Gegner in dieser Gruppe, toll gespielt. Gegen die Briten auch, im ersten Viertel doch ein bisschen war. Dann hat man das Gefühl, diese Rakete zu. Und dann geht's los. Dann fliegen die da weg. Also, das ist ein großer Spaß zu sehen. Und zwar alle, ja. Klar, mit Leon Kratzach und Vincenta, der nicht ganz so viel spielt. Der wird jetzt mehr spielen, könnte ich mir vorstellen, weil mit Johannes Vogtmann Stieler verletzt nach Hause musste. Aber also der Titel ist da absolut drin. Aber auch hier gilt wieder, die anderen schlafen nicht. Andere Superstars sind mit dabei, ob jetzt bei Griechenland oder bei Slowenien mit Luka Doncic zum Beispiel. Ja, die haben wir geschlagen in der Vorbereitung. Aber ein Viertelfinale oder ein Halbfinale bei einer Europameisterschaft ist dann wieder eine andere Nummer als jedes Vorbereitungsspiel. Aber ich sag mal, Top 4 ist definitiv drin. Top 2, sprich Finale, ist auch sehr realistisch, so wie die Mannschaft bisher zumindest auftritt. Und danach gehört Glück, Tagesform und alles Mögliche und auf dem Niveau auch dazu. Aber die Mannschaft ist titelreif, das definitiv. Und die spannende Frage wird jetzt sein, wie Alex Umbro zurückkehrt, wann er zurückkehrt, ob vielleicht beim nächsten Spiel schon oder
und 2 Spiele Pause macht. Ich persönlich finde diese Diskussion, die gibt es ja auch zumindest so ansatzweise gerade so ein bisschen, sollte er überhaupt zurückkehren, sollte man nicht Ibrahim Magic das Ding zu Ende führen lassen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass Alex Mungo zurückkommt und auch richtig, denn er hat das Klosett dieser Mannschaft gebaut, er hat das Gerüst gebaut, er hat in der Vorbereitung das alles, also diese Spielidee, diese Philosophie in die Mannschaft gepflanzt. So, natürlich ist es nur fair, dann auch den Bundestrainer, dafür ist er immer auch der Bundestrainer, auch nach Krankheit dann wieder Zeit zu lassen. Und selbst wenn er dann ein Finale oder Halbfinale verliert, was ich nicht glaube, aber wenn, dann ist das halt so. Der Bundestrainer gehört an die Seitenlinie. Das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe die Diskussion, die aktuell im Basketball Deutschland geführt wird, aber der Bundestrainer muss ran und das ist sein Job, sonst will er und da hat er auch Bock drauf und das gehört sich für mich so. Am Ende gewinnst du zusammen, am Ende verlierst du zusammen. Und diese Mannschaft hat wirklich Freude. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind in der Peak- und O-Zeit ever des deutschen Basketballs. Und wir sind 93 Europameister geworden. Ja, wir haben Medaillen von 2000er bei Welt- und Europameisterschaften geholt. Aber dieser dauerhafte Erfolg mit EM Bronze, 22 Weltmeister, 23 Vierter und 24 und jetzt wieder so dominant, das ist die beste Zeit des deutschen Basketballs, der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, für bisher ging es immer. Das größte Talent da.
Ja. Ich habe auch so ein bisschen das 2023er-Gefühl wieder. Andi Obst ist richtig gut drauf, zeigt wieder, was er kann, von ganz, ganz weit weg von der Dreierlinie. Dennis Schröder hat sein Nationalmannschafts-Ich wiedergefunden oder wieder freigeschaltet. Das ist ja immer so ein bisschen NBA und Nationalmannschaft, manchmal zwei verschiedene.
Rolle, ne?
Ja, genau.
In der Nationalmannschaft. Er ist der Leader, der absolute Leader in der Nationalmannschaft. In der NBA, da hatte er zuletzt einen Verein, da war er auch so ein bisschen der Leader, die Brooklyn Nets. Und da hat er wirklich, da hat er eine Leaderrolle gehabt und diese Rolle auch ausgefüllt. Und da waren die Brooklyn Nets gut. Oder sie waren zumindest nah dran, konnten mal so ein bisschen schielen in Richtung der Playoffs. Und als Dennis dann in der, wann ist er gegangen? War das im Januar, glaube ich. Also da war noch ein bisschen Zeit bis zum Ende der Trading Deadline. Wie war das? Er kam aus Toronto nach Brooklyn. Egal, auf jeden Fall. Brooklyn wurde schlechter, deutlich schlechter.
Ja, als er weg war. Ja.
Dennis ist ein Leader und in der Nationalmannschaft habe ich ihn bis auf Lettland, damals das Viertelfinale, da hat er ein schlechtes Spiel gemacht bei der WM, ist getroffen. Und auch das gehört dazu. Und das ist auch für ein
logisch.
Dennis ist der unangefochtene Kapitän, der unangefochtene Leader. Und für mich war in den letzten Jahren dieses Nationalmannschaftslicht auch nie aus bei ihm. Also er ist fantastisch, wenn er eine Mannschaft führen kann. Und ich hoffe, dass es auch in Sacramento dann demnächst so sein wird. Da ist natürlich ein Sabonis, der super hält, keine Frage. Aber ich bin gespannt. Und Dennis mache ich Spaß. Schau die ganze Mannschaft.
Ja, wie gesagt, Franz Wagner, klar, müssen wir, glaube ich, wenig zu sagen. Die da Silva-Brüder machen auch sehr viel Spaß, sind richtig gut drauf. Und auch das, was jetzt gestern dann aus der vermeintlichen zweiten Reihe ein bisschen Spielzeit bekommen hat, ist natürlich auch, macht auch Spaß. Die Spielfreude, die man gesehen hat.
Das ist für mich so ein Beispiel, ne? Genannt Juice.
Ja.
Jeder hat in dieser Mannschaft, und das hat Gordon Herbert ja damals den Jungs eingetrichtert, jeder hat seine Rolle. Und das hat Alex Mungo fortgeführt und hat aber das Spielsystem trotzdem auch ein bisschen verändert. Und die Mannschaft spielt offensiver, die Mannschaft spielt risikoreicher, das definitiv. Wenn wir einen Schwachpunkt vielleicht ausmachen, dann ist es beim Defensiv-Rebound, gerade gegen Litauen. Da waren es, Litauen hatte, glaube ich, 14 Offensiv-Rebounds. Das heißt, da, glaube ich, ist noch Verbesserungspotenzial. Jetzt mit Vogtmann geht natürlich ein Man raus. Das ist die Sollbruchstelle dieser Mannschaft, aber das ist auch wieder so typisch deutsch, jetzt über eine Sollbruchstelle zu sprechen, wenn du gerade mit Großbritannien mit 63 nach Hause geschickt hast. Also, ich habe ein wahnsinnig gutes Gefühl und wie du richtig sagst, die zweite Reihe funktioniert, das ist ein Kollektiv, das ist ein Team, die mögen sich, die lieben sich, immer ab 100 Punkte gibt es Donuts, einer will Donuts ausgeben, du merkst echt nicht, wie da was gewachsen ist. In diesem Kollektiv sind ja ein paar neue Spieler jetzt auch dabei, das Silva-Brüder angesprochen, also Tristan ist vor allem neu im Vergleich zu Olympia, Leon Kratzer,
fantastisch.
Es macht sehr viel Spaß. Wir beobachten das weiter. Lass uns zum nächsten Turnier, sportlichem Höhepunkt des Sommers gucken. Die US Open laufen aktuell, aber aus deutscher Sicht muss man jetzt nicht mehr so lang wach bleiben, denn mit Jan-Lennard Struff ist als letzter Verbliebener auch der im Einzelwettbewerb ausgeschieden. Die einzigen deutschen Starter sind noch in den Männerdoppeln vertreten, und zwar da steht im Achtelfinale noch drei Teams. Ja, Matthias, du hast auch Wimbledon hast du sehr viel verfolgt. Was ist los mit Tennis Deutschland? Die Tennisnation wünscht sich natürlich mal wieder so ein Highlight, wo man sagt, das macht richtig Spaß zu schauen. Und ich finde, da ist irgendwie der Spaß bei Zverev ist auch irgendwie verloren gegangen in den letzten Jahren.
Ist ja allen voran Alexander Zverev.
Ja, genau.
Machen wir uns nichts vor. Also da, die anderen auch, sind tolle Leute. Wenn ich an Kevin Kravitz und Tim Pütz denke, das ist mit das beste Doppel der Welt. Aber bei Zverev, wir vergessen in dieser Diskussion, dass er vor 8 Monate ist jetzt her, im Finale der Australian Open stand.
Mhm.
Ja. Er hat danach, ich glaube, diese Niederlage gegen Sinner, die hat ihm wahnsinnig wehgetan. Das macht ja auch etwas mit jemandem. Und das hat er ja dann auch öffentlich auf beeindruckende Art und Weise erzählt, von seinem mentalen Loch und so weiter. Man muss sich ja vorstellen, der ist ja nun seit elf Jahren ist er, da war er in Hamburg damals als 17-Jähriger im Halbfinale.
Ja.
Seit 11 Jahren wirklich alle Weltspitze unterwegs. Und auch Alex ist wirklich, und muss man zugestehen, auch mal in ein Loch zu fallen, auch vielleicht auch keine richtigen Antworten zu haben. Ich glaube, in dieser Situation ist er jetzt gerade. Er versucht es, er war ja bei Rafael Nadal, bei Turmi Nadal, hat da trainiert, er versucht neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Der wird wiederkommen, da bin ich mir sicher. Aber es ist jetzt eben einfach ein Loch. Ich will den Teil aus Deutschland noch keine Sorgen machen, sondern einfach nur, Alex Zverev hat jetzt gerade ein Loch. So. Er wird zurückkommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, aber das dauert. Jan-Lennard Struff hat toll geschaut, Bild ist durch die Qualifikation gegangen bei den 2. Und da hat es auch die Finale zu erreichen. Er hat TFO geschlagen in die Flushing Meadows. Ein Amerikaner. Das Publikum war komplett hinter dem. Ich habe das Spiel gesehen. Jan-Lennard hat vielleicht eines der besten Spiele seiner Karriere. Es war fantastisch zu sehen, wie er den in 3 Sätzen da wirklich aus diesem kleinen Stadion da wirklich gehauen hat. Und ich bin eher jemand, der sich dann auf solche Dinge auch konzentriert, sich darüber freut, wenn sowas zwischendurch passiert. Ja, der große Wurf ist bei den Herren in meinem Ich da, durch Sascha, der einfach mental nicht da ist, wo er sich selber, glaube ich, dann sehen möchte. Das ist das eine. Und bei den Frauen fehlt einfach diese Klasse, sind auch die Dominanz der letzten Jahre, Kerpa, Petrovic oder Atius, wie sie es sind. Die haben wir gerade. Und Eva Liss, die ist wieder immer wieder in ihrem Rheuma hat. Wir haben Laura Sieb und die ist ja dann auch schon in Herbst ihrer Karriere, weil also es gibt, ja. Und dann wird es dann schon dünn. Und deswegen, ich mache mir um Tennis Deutschland keine Sorgen, aber wir haben eher eine Phase vor uns, glaube ich, wo die Breite, die Erfolg haben wird, eher fehlt. Da kann man jetzt lange über eine Stunde spekulieren. Nachwuchsförderung, Landesverbände, wir haben keine zentrale Förderin in Deutschland, die sich unterwandernden Talente angraben und. Da gibt es ja viele Dinge, die man ansprechen könnte, will ich jetzt gar nicht auch machen, die Diskussion. Aber ich glaube, es wird dann ein paar Jahre dauern, bis da dieser wirklich, oder wie OSF heute feiern können. Trotzdem, Hot Take, Alex wird innerhalb der nächsten 2 Jahre, sagt wir als Fan-Typ, irgendwo.
So, da haben wir wieder die steile These. Du kommst nicht aus ohne einen Team-Update, ohne eine steile These. Ich glaube, wir sehen uns vorher nochmal, aber wir sprechen nochmal drüber in 2 Jahren, wenn es dann ob es dann wirklich passiert ist. Du hast schon angesprochen, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Leichtathletik-WM.
Wow.
Da steht jetzt das finale Aufgebot. 79 Athletinnen und Athleten fliegen mit nach Tokio und mit dabei Leute, die wir aus Paris kennen. Malaika Mihambo, Yimisi Onglehie, die 4x100-Meter-Staffel der Frauen in ihrer Besetzung. Julian Weber ist dabei, Leo Neugebauer, Niklas Kaul und. Da fahren wir mit richtig großen Geschützen fahren wir nach Tokio. Was glaubst du, was kann bei rumkommen?
Alle, die du gerade genannt hast, sind Medaillenkandidaten.
Ja.
Das sind ja auch fast alles Leute, die bei den Olympischen Spielen Medaillen gewonnen haben. Fast. Bei Leo Neugebauer bin ich gespannt. Wir haben
bin ich auch
über
gespannt.
Lukas Mertens gesprochen und über den Druck und auch diese schwere Bürde, einen Erfolg zu wiederholen. Da bin ich bei Leo wirklich gespannt. Ich habe ihn in Paris einige Male ja erlebt, auch im Interview erlebt, aber auch im privaten Gespräch hinter den Kulissen. Das ist ein richtig geiler Typ. Er ist sehr fokussiert und der ist sehr klar. Ich glaube, dass der seit Paris nur eines im Kopf hat, nämlich diese jetzt startende Weltmeisterschaft, dass er sich da brutal darauf vorbereitet hat, alles andere so ein bisschen rechts und links hat liegen lassen. Ein absoluter Zehnkampf-Medaillenkandidat. Über Malaika Kimbo müssen wir nicht reden.
Nee.
Ne, das ist klar. Aber auch da gilt, ich habe Malaika auch schon beim ISTAF beispielsweise in der Halle ausscheiden sehen, aufs Bitterste und. Also das, aber die ist natürlich, hat ja auch ein fantastisches Team.
Ja, das ist eine Top-Athletin durch und durch. Das, genau. Da muss man gar nicht drüber. Na, ähnlich spannend finde ich auch Yemi Sogolee.
Yemi, glaube ich, ist super stabil, super fokussiert, super klar und ist für mich auch ein Treppchen, also vielleicht sogar wieder der ganz große Wurf. Tagesform,
wortwörtlich.
Kopf, all das spielt eine Rolle. Und wenn Yemi Fünfte wird, dann fände ich das auch einen riesen Erfolg. Oder wenn sie, weißt du, was ich meine?
Ja, also, voll.
Ich schnell immer gehen und sagen, ja, und Gold und Silber und so. Wir reden von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Und deswegen, also auch da, wir haben halt, das macht einfach Spaß, dass wir da wieder viele große Namen haben, die jetzt erst zu großen Namen geworden sind. Und da gehört Yemi zweifelsohne dazu. Und ja, ich gönne ihr vom Herzen eine Medaille und ich würde genauso laut applaudieren, wenn sie Fünfte oder Sechste wird.
Ja. Eine, die zum letzten Mal auf der großen Bühne laufen wird, ist Lisa Meyer. Sie hat schon gesagt, dass sie nach der WM in Tokio ihre Karriere beenden wird und auch da. Also ne, München 2022 war das, wenn ich richtig liege, in Paris. Unglaublich, also eine bessere Sprintkarriere kann man sich ja, glaube ich, gar nicht wünschen.
Naja, Lisa ist, und dabei ist sie noch so nett.
Ja, das auch noch.
Die ist super. Also ich bin ein absoluter Lisa Meyer-Fan. Ja, können wir nur den Hut ziehen, egal was dabei rauskommt am Schluss. Ja. Fantastisch. Und tolle Karriere und eine absolute. Ich kann mir eine Laufbahn ohne Lisa Meyer noch nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Ne? Das ist genauso. Ich kann mir auch keine Laufbahn ohne Gina Lückenkämpf vorstellen. Und wenn ich jetzt an die 400-Meter-Staffel denke, das war ja in Paris der größte Erfolg seit 1988. Das zeigt auf einmal, was auch Historisches Mädels mal geschafft haben mit der Bronzemedaille. Und die schaffen das wieder. Auch nochmal einen rausholen. Auch hier geht, wenn die Fünfte sind im Endlauf oder Sechste, ich stehe da genauso und will sie alle drücken. Ich finde sie in Tokio, aber ich würde sie alle drücken und sagen, ihr seid mega Mädels. Das ist, ihr habt jetzt schon euren Platz in den Geschichtsbüchern.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich freue mich einfach auf eine Leichtathletik-WM. Eine Leichtathletik-WM ist immer ein Riesenspaß, das anzuschauen. Vor allem jetzt, klar, wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Man muss früh aufstehen wahrscheinlich oder spät oder lange wach bleiben, je nachdem, wie man es haben möchte. Aber das macht einfach Spaß, das zu schauen. Und Weitsprung, Speerwurf, alles, was da passiert, die ganzen Leute.
Julian ist ein gutes Beispiel. Ich meine, was hat er dieses Jahr schon?
Julian Weber.
Ne? Diamond League,
genau.
Über 91 Meter und so. Julian greift an, da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Und aber also was Lisa Meyer von der Nettigkeit im Sport auf der Bahn ist, das ist Julian Meyer, das ist Julian Weber in Speerwurf. Ja? Also, ich meine, da haben wir auch mit Thomas Röhler, mit Johannes Vetter große Eisen gehabt. Jetzt ist der nächste irgendwie da, auch schon einige Jahre, ehrlicherweise. Und mit dieser Saison, mit dem, was er gezeigt hat, für mich ein Kandidat, der nach ganz oben wird.
Und ich bin gespannt, ob es vielleicht jemanden gibt, den wir jetzt noch nicht genannt haben.
Ja.
Ob es da jemanden gibt, der vielleicht mal in die erste Reihe treten kann. Der sagt, wo wir am Ende sagen, mit denen hatten wir nicht auf dem Zettel, aber coole WM geworfen, gerannt, gesprungen.
Wer wird der Leo Neugebauer dieser WM?
Ja. Du könntest jetzt noch eine dritte heiße These rauswerfen, aber ich halte mich zurück. Ich traue mich nicht.
Du, dafür bin ich zu wenig intuit in der Geschichte und habe zu wenig auch gesehen, ehrlicherweise. Ja.
Lass uns lieber danach hinstellen und sagen, ja, wir hatten das schon im Gefühl.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen.
Genau. Lass uns noch über das sprechen, was sonst noch so letzte Woche passiert ist. Isabel Werth holt EM-Bronze und ich habe nicht mir die Mühe gemacht, um zu zählen, wie viel der Medaille ist. Das ist, die sie gewonnen hat. Sie hat mit der Mannschaft schon EM-Gold geholt jetzt letzte Woche und holte dann auch noch EM-Bronze in der Kür und in dem Grand Prix. Also der Medaillenschrank muss, glaube ich, mittlerweile Schwerlast haben. Unglaublich, was eine Karriere. Aber sie macht noch weiter. Es geht immer weiter. Finde ich schön, das so zu sehen.
Ja, ich habe mich gefragt, als sie Gold verpasst hat. Das ist ja nicht das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie auch eine Goldmedaille verpasst hat. Aber da hatte ich so kurz den Gedanken und dachte so, ärgert sie sich jetzt? Ist sie so immer noch so ehrgeizig, dass sie sagt, ah, ich hätte aber und ich wollte aber. Ich glaube schon, aber du hast völlig recht. Man kann, also der Hut, den wir vor Isabel Werth
und der ist nicht groß genug
ziehen müssen über, ich weiß gar nicht, 30 Jahre. Das können wir, das geht nicht. Dafür gibt es keine Worte. Und es ist fantastisch, dass sie da jetzt Bronze geholt hat, dass sie mit der Mannschaft eine Medaille geholt hat und. Also das, ja, sie ist die Beste aller Zeiten, sie ist die Größte aller Zeiten. Das ist, gibt es keine Beschreibung für und ich bin gespannt, wie lange sie da noch Obdach hat. Ich habe ein paar Mal mit ihr zu tun gehabt beruflich und ich habe immer den Eindruck bei ihr, das Feuer brennt lichterloh. Das heißt, die werden wir auch noch weitersehen.
Ein weiteres Turnier, was letzte Woche zu Ende gegangen ist, leider aus deutscher Sicht, war die Volleyball-WM. Hier das Aus für unsere Volleyballfrauen im Achtelfinale mit einer, möchte man sagen, herben Niederlage gegen Italien. Ich glaube, da steckte noch ein bisschen das letzte Gruppenspiel gegen Polen in den Knochen, was sie ganz, ganz knapp im fünften Satz verloren haben. Wenn man das gewinnt, kriegt man einen anderen Achtelfinalgegner, dann geht es vielleicht nochmal ins Viertelfinale, dann wird nochmal was anderes freigeschaltet. Schade, aber die Mannschaft ist, ich glaube, die Volleyballfrauen haben richtig Potenzial. Nächste Woche starten dann auch die Volleyballmänner in die WM, die eine ähnliche Entwicklung haben, finde ich. Nur die Frauen sind noch ein bisschen zurück. Muss man mal schauen, wo das vielleicht noch hingeht. Man muss der Mannschaft ein bisschen Zeit geben. Hast du es verfolgt, Matthias?
Ja, ein bisschen. Man muss vor allem auch den Sportarten ein bisschen Zeit geben. Das sind ja immer Zyklen, ne? Und wir haben da in beiden Bereichen im Moment, das kann ich jetzt wirklich nur mit meinem Laienwissen sagen, aber es wirkt so, eine sehr talentierte Mannschaften, eine gesunde, gute Mischung zwischen Jung und Alt. Gerade bei den Männern auf Vereinsebene, wenn ich jetzt an die BR Volleys denke oder Friedrichshafen denke oder so, haben wir Dauersieger auch auf europäischer Ebene. Also Volleyball ist definitiv da, aber dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast mit dieser Niederlage gegen Polen und dann hättest du einen anderen Achtelfinalgegner, da ist natürlich auch wieder viel hätte, wäre, wenn drin.
Klar.
Und es zeigt einmal mehr, sportartübergreifend, wie auch ein Turnier funktionieren kann. Ich gehe nochmal zurück, weil wir angefangen haben, über die Basketballer zu sprechen, unsere Weltmeister. Ich erinnere an das Spiel gegen Lettland vor die Finale. Du hättest ab Dreier von Bertrands am Schluss rein und nicht auf den Ring. Dann ist Lettland weiter und wir reden weder über Weltmeister, wir reden nicht über, was weiß ich, wir würden wahrscheinlich alle über ähnlich starke Mannschaft jetzt reden. Keine Frage, das Torwind ist ja wahr. Aber ein Turnier ist immer auch ganz viel Kauf. Der richtige Tag, das richtige Wetter, das richtige Mindset, jetzt in der Halle nicht das richtige Wetter, aber alleine, wenn du vor das Hotel gehst und es hilft oder keine Ahnung, du hast so ein Körpergefühl, geht, ja, ne? So, spielt alles im Kleinen eine Rolle. Und ja, diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie weit kommen könnte, das hat jetzt nicht geklappt, aber das wird irgendwann klappen, da bin ich mir sicher, wenn sie es schaffen, als Kollektiv, als Mannschaft, sich so weit zu entwickeln wie aktuell.
Ja, hast du schön zusammengefasst. Matthias, ich habe nachgezählt. Es sind noch 157 Tage bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Mailand-Cortina. Ich merke schon so ein bisschen, der Hochsommer ist eigentlich fast schon vorbei. Du hast auch schon wieder den Pullover ausgepackt. Bald fliegt Wellinger wieder. Ich freue mich riesig drauf. Bald schießt Franzi Preuß wieder und läuft danach. Bald fährt auch Laura Nolte wieder den Eiskanal herunter. Wie heiß bist du schon auf den Wintersport? Und dann natürlich mit dem Highlight der Olympischen Spiele im Februar.
Ja, also von 10 ist sehr heiß, dann ist es bei mir eine 12 mindestens, vielleicht sogar eine 20.
Ja.
Ich freue mich, es gibt für mich nichts Schöneres, als ein freies Wochenende im Winter zu haben, morgens um 9 die Glotze anzumachen und einfach 8 Stunden Wintersport zu gucken.
Und sie Sonntag erst wieder auszuschalten, Sonntagabend.
Liebe ich.
Ja.
Liebe ich. Und dann für mich das erste Mal Olympische Spiele dann auch im deutschen Haus in Cortina erleben zu dürfen, die ganzen Sportlerinnen und Sportler zu treffen. Das ist, ja, das ist gigantisch. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich werde einige hoffentlich auch im Club der Besten sehen, Anfang Oktober. Und da werden wir sicherlich auch viel über den Winter sprechen, viel über das, was noch vor uns liegt, sprechen. Und deswegen maximal heiß, Konstantin, um deine Frage zu beantworten.
Ja, ich sehe auch schon die ganzen Trainingscamp-Fotos und Videos auf Social, auf Instagram. Und ich bin auch, ich sag mal, auch so bei einer 12, 13, wenn wir sagen, 10 ist Maximum eigentlich.
Ja, also weil ich ihn sehr mag, ich mag beide. Ich freue mich ganz besonders auf das Duell im Bob. Auf Franz gegen Hansi, Francesco Friedrich gegen Hansi Lochner. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Auch hier einer meiner Takes. Hansi, der ewige Zweite, gefühlt. Ab und zu klappt es ja. Er wird auf jeden Fall eine Goldmedaille holen. Da bin ich mir sicher.
Guck mal,
Dann werde ich
dann haben
mich
wir
auf
doch
jeden Fall
drei
freuen.
heiße Thesen in den Raum geworfen. Da ist doch für jeden was dabei gewesen. Matthias, vielen Dank, dass du heute bei mir im Update warst. Vielleicht sehen wir uns im Winter noch mal kurz vor Mailand, Cortina. Mal
Gerne, sehr,
schauen.
sehr gerne.
Nächste Woche hier zu Gast Lukas Kamper, denn wir haben es schon angesprochen, kurz vor der Volleyball-WM ist er bei mir zu Gast und wir sprechen über den Volleyball. Vielleicht kann er auch dann noch mal ein, zwei Worte zu den Frauen sagen, wie er das vielleicht gesehen hat. Da freue ich mich auch schon jetzt drauf. Matthias, vielen
Ich
Dank.
auch. Der kann das auch viel besser beurteilen als ich.
Ja, sowieso. So wie, als wir beide sowieso.
Lukas,
Matthias, vielen Dank. Wir hören uns. Kommt ihr gut durch die Woche. Macht's gut. Tschüss.
vielen Dank, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.